Heute Morgen geht's um die Jahreslosung für 2015. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde immer mit diesen Losungen, das ist immer so eine Sache. Denn die werden einem ja quasi von außen zugelost. Da machen sich irgendwelche Leute irgendwo Gedanken, was ist denn jetzt für die christlichen Kirchen sozusagen für 2015 der Mottovers? Und dann machen das irgendwie alle, folgen dem sozusagen. Und machen das alle irgendwie mit, ob das mit dem aktuellen Gemeindegeschehen was zu tun hat oder eben auch gar nicht. Und oft ist das dann so, das ist dann so eine Predigt zum Jahresanfang und dann vielleicht noch irgendwie eine Bildmeditation oder sowas beim Abendmahl und das war's aber dann auch. War bei uns auch ganz oft so Jahreslosung, das Jahresmotto hat sich oft irgendwie so in einem Gottesdienst irgendwie festgemacht und das war's dann. Dieses Jahr ist es anders. Und zwar ist es so, wir hatten im Dezember als Gemeindeleitung ein Klausurwochenende, wo wir uns ganz intensiv Gedanken gemacht haben, ganz viel Zeit genommen haben, um zu beten, um auf Gott zu hören. Was ist für uns als FEG für dieses Jahr dran? Und irgendwie nach einer gewissen Zeit sind wir auf was gekommen und gesagt haben, ja, wir glauben, das ist dran für 2015, für uns als Gemeinde. Und auf einmal haben wir gemerkt, ist das schon fest, schon hoppla, das hängt ganz eng mit der Jahreslosung zusammen. Das passt ganz gut. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, was sind so die Jahreslosungen sozusagen, also wie sehen die eigentlich aus, wenn man mal so die letzten 30, 40 Jahre anguckt. Und ganz oft sind Jahreslosungen so trostspendende, mutmachende Worte zum Jahresanfang. So Sätze aus der Bibel, dass man irgendwie ermutigt und ein bisschen hoffnungsvoll, positiv gestimmt in das Jahr gehen kann. Aber alle, so im Schnitt, glaube ich, 4 Jahre, grätscht so eine andere Losung dazwischen, die nicht so wohlfühl ist. Ich höre gerade, ich soll ein anderes Mikro nehmen. Mache ich doch mal. Moment. Sorry, der Andi war es. Nein. So, wo waren wir? Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Nein. Alle 4 Jahre, ungefähr im Schnitt alle 4 Jahre, ist die Losung so ein Tacken anders. Da ist sie nicht so wohlfühlfaktormäßig. Und so eine ist es dieses Jahr. In Römer 15, Vers 7 steht die, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Kurz und knackig. Nehmt einander an. Das ist kein Trostwort, sondern eine ganz klare Aufforderung. Hier ist ein Imperativ, ein echter Befehl. Paulus, der schreibt an die Römer, sagt, nehmt einander an, gefälligst. Ja, das ist euer Job. Da gibt's nichts zu rütteln, nichts zu interpretieren. Das habt ihr zu tun. Fertig, aus. Amen. Paulus, der ist richtig extrem deutlich und klar. Und das hat einen Grund, der auf den ersten Blick gar nicht so einleuchtend ist. Ich meine, warum muss man da so klar sein? Ist doch irgendwo selbstverständlich, dass wir uns gegenseitig annehmen, stehen lassen. Dass wir die Schwestern und Brüder, die eine Reihe vor uns sitzen oder hinter uns sitzen, dass wir die irgendwie annehmen. Auch wenn uns vielleicht manches unterscheidet. Auch wenn wir vielleicht einen anderen Musikgeschmack haben. Auch wenn ihr Kleidungsstil aus meiner Sicht überhaupt nicht zu einem Gottesdienst passt. Oder wenn das Pünktlichkeitsverständnis ein völlig anderes ist als meines. Warum lachen manche? So, ist völlig wurscht. Also egal, welche Dinge uns da so oberflächlich trennen, aber dass wir uns irgendwie annehmen sollen, das ist doch klar. Hoffe ich zumindest. Paulus, geht's hier nicht um solche oberflächlichen Banalitäten. Der ist hier so deutlich, weil es um ganz existenzielle Fragen geht. Im Kontext zu der Jahreslosung in Kapitel 13, 14 und 15 vom Römerbrief sieht man, hier geht's um mehr, oder so scheint es, hier scheint es um mehr zu gehen als um reine Geschmacksfragen, sondern hier geht's um die großen theologischen Streitfragen des ersten Jahrhunderts. Die großen Streits, die sich zwischen Judenchristen und Heidenchristen abgespielt haben. Also zwischen Menschen, die vorher Juden waren und Christen wurden und zwischen Menschen, die vorher Heiden waren, Römer, Griechen und die jetzt Christen geworden sind. Und eine ganz große Streitfrage war, sind die mosaischen Gesetze weiterhin bindend oder nicht? Sind die Gesetze, die Mose so aufgeschrieben hat, es gab ja eine ganze Reihe an Gesetzen zu unterschiedlichsten Themen, sind die weiterhin für alle bindend? Sind die Speisevorschriften, was man essen darf und wie man es essen darf und wie es zubereitet, sind die weiterhin bindend für alle gleich? Und dann wird es spannender, dann geht es Richtung 10 Gebote, Sabbat. Ist der weiterhin für alle bindend? Da wird es richtig kritisch. Und da gab es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Für Judenchristen, Menschen mit jüdischem Background, da war der Sabbat zentrales Identitätsmerkmal. Für sie hat sich am Sabbat gezeigt, wer es ernst mit Gott meint und wer nicht. Für Leute aus einem heidnischen Hintergrund war das mit dem Sabbat relativ zweitrangig, nicht zentral. Sondern gab es die Problematik mit dem Fleisch. Und zwar war es in antiken Städten schwierig, Fleisch zu kaufen, Fleisch zu bekommen, das nicht irgendwie in Zusammenhang mit Götzenopfer stand. Das heißt, dass ein Teil von diesem Rind geopfert wurde, klebt irgendwie Götze dran, ja, auch am Rest. Sei es, dass das Rind in einer rituellen Schlachtung geschlachtet wurde oder das, was auch immer für ein Tier. Und ganz oft war es so, dass man Fleisch überhaupt nur im Tempel, am Rand vom Tempel kaufen konnte. Da wurde geschlachtet, dann wurde ein Teil geopfert und der Rest sozusagen wurde für den freien Verzehr verkauft. Aber das heißt, da klebte Götze dran. So war das Empfinden. So, für viele Judenchristen aus jüdischem Background, für die war das überhaupt kein Problem. Die wussten, es gibt doch gar keine Götzen. Das ist doch alles Quatsch. Es gibt nur einen Gott. So, und nicht das, was ich in mich reinstecke, was ich esse, macht mich unrein, sondern andersrum, was aus mir rauskommt, macht mich unrein. Meine Gedanken, meine Worte, meine Taten, das hat Potenzial, mich unrein zu machen, aber doch nicht, was ich esse, bitte. Die Heidenchristen, in deren Prägung die Götzen Realität waren, die mit denen aufgewachsen sind, die, für die das ganz real und greifbar war, für die war das undenkbar, einerseits zu sagen, ich bin Christ, und andererseits Fleisch zu essen, wo man nicht hundertprozentig weiß, wo es herkommt. Großer Streit, Fleisch essen oder nicht, Vegetarier sein oder nicht. Paulus, der bringt das in Kapitel 14, Vers 2, schön auf den Punkt. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Lasst uns grillen heute Mittag. So. So, das, was für uns irgendwie, finde ich, also für mich zumindest relativ schwer nachvollziehbar scheint, was abwegig scheint, dass man sich über Fleisch, okay, verstehe ich, aber dass man sich über diese Themen so heftig streitet, das war damals ganz zentral. Und da passiert was ganz Interessantes. Aus den Fragen nach regelmäßigen heiligen Tagen, nach die man feiert, aus der Frage nach, was darf ich essen, wie ist das mit dem Fleisch, da wurden ruckzuck die Frage, wer hat hier eigentlich recht? Aus einer Einzelsachfrage wurde dann die Wahrheitsfrage. Die hat sich zur Wahrheitsfrage entwickelt. Es wurde daraus die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich wahrer Christ und wer nicht? Merkt ihr, was da passiert ist? Aus einer Sachfrage, Einzelsache, wurde eine Wahrheitsfrage und die Wahrheitsfrage, die wurde plötzlich heilsentscheidend. Und das ist dramatisch. Und eigentlich ist es noch dramatischer, denn wenn man genau hinguckt, müsste man eigentlich noch einen Schritt weitergehen. Denn diese Fragen, die da im Raum standen, die sind nur auf den ersten Blick, sind es theologische Fragen. In Wirklichkeit findet dahinter ein kultureller Streit zwischen einer jüdischen Vorstellung und einer heidnischen Vorstellung. Und das wurde theologisch aufgebaut und hat dann eine soteriologische Dimension bekommen, eine Dimension, die mein Heil betrifft. Verrückt, was die im ersten Jahrhundert so gemacht haben. Sowas könnte uns ja nie passieren. Dass Positionen zu einzelnen Themen plötzlich heilsentscheidend wären. Paulus, der reagiert in diesem Brief an die Römer sehr, sehr klar. Da sagt er zum einen in Kapitel 14, 5 und 6, der eine verachte den anderen nicht. Das ist mal ganz wichtig. Ob er nun isst oder nicht isst, ob er den Tag hält oder nicht, er verachtet den anderen nicht. Und dann geht er weiter und sagt, was wichtig ist, ist, jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Ich muss was ich tue, aus gutem Gewissen tun können. Wenn ich es mit schlechtem Gewissen tue, dann habe ich ein Problem. Aber ein gutes Gewissen dabei ist wichtig. Und dann sagt er in Vers 12, jeder von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Relativ individualistisch könnte man meinen, wie Paulus hier regelt. Er sagt, Achtung, das sind alles keine zentralen Dinge. Das ist alles erstmal nicht heilsentscheidend. Das muss jeder für sich selbst mit seinem Gott und seinem Gewissen abmachen. Wichtig ist aber, dass ich mit meiner Freiheit nicht den Nächsten in Versuchung führe. Er spricht ganz oft von Rücksicht auf die Schwachen. Sagt dann, esst lieber kein Fleisch, wenn ihr andere in Gefahr bringt. Wichtig ist, dass ich mit meiner Freiheit nicht andere in Versuchung oder zu Fall bringe. Aber wenn das nicht der Fall ist, da entscheide jede für sich. Und eigentlich ist es nicht zentral. So, wenn das nur Nebensächlichkeiten sind, was ist denn dann wirklich wichtig? Und da kommt die Jahreslosung ins Spiel. Er sagt, nehmt einander an. Dieser Imperativ, dieser Befehl, der springt so ins Auge. Das ist ein Befehl. Die Jahreslosung ist eine glasklare Handlungsanweisung. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Wie kann das denn gehen? Wie kann ich denn den anderen annehmen, der meinen Überzeugungen entgegenlebt und auch noch behauptet, das wäre schon okay so? Wie kann ich diesen Imperativ annehmen? Ich kann den nur aus dem Indikativ leben. Nehmt einander an, wie Christus euch schon längst angenommen hat. Das ist der Indikativ, angenommen sein. Und das wirklich spannende Wort hier in diesem Vers ist das kleine Wörtchen wie. Das ist ein interessantes Wort. Das kann man nämlich auf zwei Arten verstehen. Man kann das wie verstehen, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Also genauso wie. Oder man kann das kausal verstehen, im Sinne von weil. Nehmt einander an, weil Christus euch angenommen hat. Weil Christus mich angenommen hat. Weil ich selbst einer bin, der darauf angewiesen war, angenommen zu werden. Weil ich genauso in derselben Schublade sitze wie jeder andere. Ich bin einer, der angenommen werden muss. Und ich wurde das. Weil ich angenommen wurde. Deswegen kann man auch von mir erwarten, dass ich andere annehme. Der Indikativ, ich bin angenommen, der ist die Begründung, die Grundlage für den Imperativ. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie soll ich annehmen? Das ist das zweite Verständnis, wie man dieses Wörtchen wie verstehen kann. Wie genau soll das aussehen? Wie hat Christus uns gleich nochmal angenommen? Das erste ist, er hat mich angenommen und geliebt, als ich noch Sünder war. Als ich noch überhaupt nicht zum Team gepasst habe. An einer Stelle heißt es, als wir noch seine Feinde waren. Als sein Feind hat er mich angenommen. Wie hat er mich angenommen? Man könnte sagen, gegen alle Vernunft. Es gab überhaupt keine logischen Gründe dafür, mich anzunehmen. Es gab genügend Gründe, das nicht zu tun. Und er hat es trotzdem gemacht. Wie hat er es gemacht? Mit vollem Einsatz. Er hat alles dafür gegeben, damit ich angenommen bin bei Gott. Der hat das zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Sein Leben aufgegeben dafür. Paulus sagt, weil ihr von Christus angenommen wurdet und so wie ihr von Christus angenommen wurdet, deswegen sollt ihr annehmen. Genauso sollt ihr die annehmen, die euch nicht schmecken, die euch quersitzen. Denn ihr manchmal am liebsten das Christsein absprechen würdet, weil sie so anders unterwegs sind. Weil Jesus dich angenommen hat und so wie Jesus dich angenommen hat, deswegen und genauso sollst du andere annehmen. Und da ist Paulus überhaupt nicht kompromissbereit, sondern richtig eindeutig. Und was er hier sagt, ist eigentlich, wenn man das runterkocht, ist, er sagt, deine Beziehung zu Jesus, die muss, deine Beziehung zu deinen Nächsten, zu deiner Schwester, zu deinem Bruder, muss die beeinflussen. Wenn deine Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu den Menschen um dich herum nicht beeinflusst, dann ist da was faul. Dein Angenommensein muss in Annahme resultieren. Jetzt könnte man denken, Mensch, Annahme, schön und recht, aber was ist denn jetzt mit Gesetzen und so? Die sind doch nicht plötzlich alle überflüssig. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Was ist denn richtig und falsch? Und Paulus, der gibt ein Kapitel vorher eine ganz gute Antwort oder Orientierungshilfe. Der schreibt er in Kapitel 13, seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist in 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst aus 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Er zählt Gebote auf und dann sagt er, und was da sonst noch so alles an Geboten ist, das fällt alles unter dieses Gebot, liebe deinen Nächsten. Man könnte Paulus hier ganz grobe Vereinfachung vorwerfen. Er macht es jetzt doch arg simpel. Aber eigentlich ist er ganz nah bei Jesus. Als Jesus gefragt wird, die ähnliche Frage, wie ist das denn mit den Gesetzen und Geboten? Was ist denn jetzt wirklich wichtig? Da ergibt sich diese Situation, die relativ bekannt ist. Einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu. Und weil er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, mit denen Jesus vorher gesprochen hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Jesus sagt genau das gleiche wie Paulus. Er sagt, Gott und den Nächsten lieben, daran hängt alles. Darum geht's, alles andere ist Nebensache. Und jetzt komme ich auf 2015 für uns als FEG. Als wir in der Gemeindeleitungsklausur zusammensaßen, hatten wir irgendwann ganz stark den Eindruck, dass genau das für uns als Gemeinde dieses Jahr dran ist. Wir wollen versuchen, sozusagen zum Kern des Christseins zurückzukommen. Ich glaube, auch beim Christsein, wie bei manchen anderen Religionen, ist es ganz allgemein, bei Dingen, die entstehen und über lange Zeit andauern, ist es oft so, man hat einen Kern und im Lauf der Zeit legt sich so der Staub der Jahrhunderte auf diesen Kern. Oder wie so eine Zwiebel, da kommt Schale um Schale um Schale dazu. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr die Schalen abnehmen. Wir wollen den Staub wegpusten. Uns nicht an Nebensächlichkeiten aufhalten, sondern unseren ganzen Fokus darauf richten, dass unsere Liebe zu Gott wächst und dass unsere Liebe zu unseren Mitmenschen wächst. Das soll und das wird sich durch das ganze Jahr hindurchziehen. Jede einzelne Predigt, die ihr hören werdet, behaupte ich jetzt mal, jede einzelne Predigt wird das Ziel haben, dass unsere Liebe wächst zu Gott und zu den Menschen. In einem Jahr wollen wir spürbar, messbar zugelegt haben an Liebe, jeder einzelne von uns. Das ist fängt bei uns in der Gemeindeleitung an. Wir haben alle diese Sehnsucht, dass unsere Liebe zu Gott wächst, dass die größer wird und dass unsere Liebe zu Menschen wächst. Und das wünschen wir uns auch für euch, dass wir eine liebevollere Gemeinde werden, als wir es schon sind. Ich war vor 15 Jahren in San Diego in der Gemeinde, 3-4 Mal im Gottesdienst, waren fast alles Schwarze und auf der Kirchentür, also so einem großen Banner stand The Friendliest Church in San Diego, die freundlichste Kirche San Diegos. Und sind da reingekommen, hingesetzt und man wurde begrüßt, wer sind denn jetzt die Neuen hier? Und dann hat der Pastor vorne gesagt, und jetzt alle, jetzt zeigen wir Ihnen, dass wir wirklich die freundlichste Kirche von San Diego sind. Und dann ging Musik an, die Hammond-Orgel hat gespielt und dann sind alle aufgestanden, das waren vielleicht so 200 Leute und wir waren 8 Erstbesucher in diesem Gottesdienst, 8 oder 9. Wir wurden alle gedrückt von allen. Und ich dachte, das ist eine gute Tradition, das fangen wir jetzt an. Wer ist heute Erstbesucher? Keiner da, schade. Wäre schön gewesen. Nee. Ja, da ist jemand. Herzlichen Es geht nicht darum, dass wir uns das ganze Jahr irgendwie in den Arm liegen. Aber wir sind fest entschlossen, das Jahr damit zuzubringen, Nebensächlichkeiten wie Nebensächlichkeiten zu behandeln und immer abwechselnd zu schauen, so im 6-8-Wochen-Turnus, was heißt es, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Was heißt es? Was heißt es, Gott von ganzer Seele zu lieben? Was heißt es, ihn mit ganzem Verstand zu lieben? Was heißt es, ihn mit ganzer Kraft zu lieben? Wir werden uns dazu ganz intensiv mit Gottes Charakter beschäftigen, weil wir glauben, man kann nur lieben, wen man kennt. Man kann nur den lieben, den man kennt. Wir wollen ihn anbeten, am Fokus mehr auf Anbetung legen. Und wir wollen dabei aber nicht zig weitere Termine machen, dass wir irgendwie noch so einen Liebesstress hier irgendwie erzeugen, sondern in dem, was wir sowieso tun, den Kern, den eigentlichen Kern zum Zentrum machen, Gott zu lieben. Und dann wechselweise den zweiten Aspekt zu schauen, was heißt es, den Nächsten zu lieben wie mich selbst? Ihm das Gleiche zu gönnen wie mir selbst. Wir wollen mal schauen, was heißt es für unsere Beziehung nach außen? In diakonischer Hinsicht. Was heißt es, Menschen zu lieben in ihrer alltäglichen Not? Was heißt es, das in evangelistischer Hinsicht, Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Auch das soll ganz konkret werden, ohne zig Zusatztermine. Wir wollen keinen Stress erzeugen, sondern Ideen gibt es vielleicht mal statt einem Hauskreisabend, gemeinsam als Hauskreis jemand dienen, den Nächsten lieben lernen, wie wir uns selbst eh schon lieben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir als Gemeinde uns auf diesen Weg machen, wir werden Wunder erleben. Wir werden erleben, zum einen, wie die Beziehung untereinander, hier in diesem Raum, im Raum der Gemeinde, im Rahmen der Gemeinde, wie die auf ein neues Level kommen. Wisst ihr, was das Beste ist? Das kommt nicht nur dem schrägen Vogel, der zwei Reihen vor euch sitzt, zugute, wenn der angenommen wird, sondern das wird euch selber zugute kommen. Mir wird es zugute kommen, wenn ich selbst erfahre, auch wenn uns vielleicht manches trennt, ich bin angenommen. Das ist so eine Grundsehnsucht von uns Menschen, dass wir angenommen sind, dass wir wertgeschätzt sind. Und wenn wir das praktizieren, dann ist das nicht nur für den anderen gut, sondern dann wird uns das selbst mindestens genauso gut tun. Und dann ist da noch eine andere Dimension. Wenn wir uns annehmen, wenn wir uns lieben, dann wird so die Jahreslosung dadurch Gott gelobt, geehrt. Das macht Gott Ehre, wenn wir liebevoll, gnädig, barmherzig miteinander umgehen. Das macht ihm Ehre, weil es seinen Charakter widerspiegelt, weil er so ist, liebevoll, barmherzig, gnädig. Ich bin überzeugt, wenn wir das wirklich durchziehen und das zu unserer Aufgabe für 2015 machen, dass unsere Liebe wächst. Wir haben es genannt, das Motto Liebe hoch 4, Gott lieben, ganzem Herzen, Seele, Verstand, Kraft und den Nächsten, wie uns selbst. Wenn wir diese Liebe hoch 4 zu unserem Thema machen, wir werden die Wunder erleben, dass Menschen, sei es von uns oder sei es irgendwie draußen, dass Menschen mit dieser heilsamen und annehmenden Liebe Gottes in Berührung kommen, die vorher überhaupt keinen Schimmer hatten, was es bedeutet, was es wirklich bedeutet, dass Gott zu ihnen Ja gesagt hat. Wenn wir uns auf diesen Weg machen, wir werden erleben, was es heißt, als Gemeinde Salz und Licht zu sein. Hier in Heidelberg, aber nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen auf dieser Welt. Den anderen annehmen, auf das Gott groß gemacht wird. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Darum wird 2015 kreisen. Und wenn ihr irgendwann merkt, jetzt kommen wir weg davon, dann gebt uns Bescheid. Unser Fokus, unser Wunsch ist, dass das Zentrum für das kommende Jahr wird. Und ich freue mich darauf, ich sehne mich echt danach, dass meine Liebe zu Gott größer wird und dass sie zu seinen Geschöpfen größer wird. Gott segne unser 2015. Amen.